Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im Mittelpunkt steht wieder ein Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Ephesus. Und zwar aus Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Diesmal geht es unter anderem darum, was die christliche Gemeinde im Innersten zusammenhält. Mit dieser Sendung erreichen wir den zweiten großen Hauptabschnitt des Epheserbriefes. Während die Kapitel 1 bis 3 mehr dogmatisch geprägt waren, also ein Stück christlicher Lehre entfaltet haben, geht es in den nun folgenden Kapiteln 4 bis 6 um die Auswirkungen dieser Lehre auf das alltägliche Leben. Es geht also um das Verhalten der Menschen, die zu einer christlichen Gemeinde gehören, und auch um ihre Berufung. Vom Apostel Paulus haben wir erfahren, dass jeder Christ eine himmlische Berufung hat, weil Jesus Christus für alle Menschen am Kreuz gestorben und ihre Sünden auf sich genommen hat, egal ob sie aus dem jüdischen oder einem nichtjüdischen Umfeld stammen. Aber was heißt es ganz konkret, gemäß der himmlischen Berufung das Leben im Alltag zu meistern? Ich würde sagen, ein weltliches Verhalten kommt für solche Menschen nicht mehr in Frage. Aber natürlich leben sie auf dieser Erde, so dass sie zumindest ein irdisches Verhalten an den Tag legen werden. Dennoch, ihr Herr, nämlich Jesus Christus, der das Haupt der Gemeinde ist, er befindet sich bei seinem himmlischen Vater. Er sitzt zur Rechten Gottes, wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt, das gelegentlich gemeinsam im Sonntagsgottesdienst gesprochen wird. Sich als Gemeinde Jesu Christi hier auf der Erde zu bewähren, sozusagen nach himmlischen Spielregeln, aber in irdischen Verhältnissen, das ist alles andere als einfach. Deshalb geht es in der zweiten Hälfte des Epheserbriefes auch um das Bekenntnis der Gemeinde. Sie soll schließlich als Gemeinde Jesu erkennbar sein in einem nichtchristlichen Umfeld. Des Weiteren geht es darum, dass man die Gemeinde in bestimmter Hinsicht mit einem neuen Menschen, mit einer Braut, aber auch mit einem guten Kämpfer vergleichen kann. Ja, auch mit einem guten Kämpfer, denn die meisten Christen stehen einer skeptischen Mehrheit gegenüber und im Alltag gibt es zwischen ihnen jede Menge Reibungspunkte. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Von einem Bibelausleger habe ich einmal gehört, dass der Epheserbrief seiner Meinung nach theologisch gesehen denselben Platz einnimmt wie das Buch Josua im Alten Testament. Eine interessante Behauptung. Denn tatsächlich kommen wir jetzt im Epheserbrief an eine Stelle, wo man erkennt, dass etwas dran ist an diesem Vergleich. Josua zog mit den Israeliten in das Land der Verheißung ein, und zwar auf der Basis des Versprechens, das Gott Abraham, Isaak, Jakob und Mose gegeben hatte. Josua führte die Israeliten über den Jordan in dieses Land. Die Durchquerung dieses Flusses hätte ohne Gottes Hilfe zur Todesfalle werden können. Aber Gott sorgte dafür, dass jenseits des Jordans ein neues Leben beginnen konnte. Die Knechtschaft in Ägypten lag hinter den Israeliten, und vor ihnen lag das Land Kanaan, das verheißene Land. Und hier nun ergibt sich eine Parallele zum Neuen Testament. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu befinden sich Christen in einer ähnlichen Lage. Hinter ihnen liegt das alte Leben unter der Knechtschaft der Sünde. Aber, Gott sei Dank, sie wurden ins gelobte Land gebracht und leben nun gewissermaßen in einem Auferstehungsgebiet. Übrigens musste sich Josua das Land erst aneignen, um sich daran freuen und die Erträge des Landes genießen zu können. Es zu besitzen, das ist das große Thema im Buch Josua. Und dabei musste er sich gegen allerlei Feinde und andere Hindernisse zur Wehr setzen. Ganz ähnlich geht es im Epheserbrief um die Stellung der Christen. Gott, der Vater, hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. schreibt Paulus ziemlich am Anfang des Epheserbriefes. Gott hat uns diesen Segen geschenkt. Aber besitzen wir ihn wirklich? Leben wir unter diesem Segen? Den Israeliten war das Land Kanaan schon vor langer Zeit versprochen worden, aber es blieb ein Wolkenkuckucksheim, bis sie endlich darin einzogen. Zitat aus dem ersten Kapitel des Josua-Buches: Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Gott sagt also: Josua, das alles gehört euch, aber genießen könnt ihr nur das, was ihr tatsächlich für euch einnehmt. Ich hoffe, Sie ahnen, was ich damit sagen möchte. Jeder Christ ist von Gott gesegnet worden mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, wie Paulus es ausdrückt. Aber der unausforschliche Reichtum Christi, von dem Paulus in Kapitel 3 des Epheserbriefes gesprochen hat, muss aufgespürt und in Besitz genommen werden. Anders ausgedrückt: Bis zu diesem Punkt bestand der Brief des Apostels Paulus an die Christen in Ephesus aus lauter herrlichen Mitteilungen. Aber jetzt kommen die Anweisungen. Denen, die zu solch einer erhabenen Stellung von Gott berufen wurden, wird jetzt gesagt, dass sie so leben sollen, dass es mit ihrer Berufung im Einklang steht. Auch heutzutage bleiben manche Leute sozusagen im ersten Teil des Epheserbriefes stecken und geben sich als besonders heilig aus. Ich denke da an eine Familie, die jahrelang in die Gemeinde kam, in der ich Pastor war. Es waren wirklich liebenswerte Leute. Aber wenn ich sie fragte, ob sie Mitglieder der Gemeinde werden wollten, mit allen Rechten und Pflichten, dann schauten sie zur Decke und sagten: Wir sind Glieder der unsichtbaren Gemeinde unseres Herrn. Und dabei zeigten sie einen fast schon verklärten Gesichtsausdruck und klimperten mit den Augenlidern. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele solcher Leute, die sich als Glieder der unsichtbaren Gemeinde Jesu verstehen, tatsächlich unsichtbar bleiben. Nämlich unsichtbar in den Bibelstunden, unsichtbar im Gebetskreis und vor allem unsichtbar, wenn man ihre Hilfe braucht. Deshalb behaupte ich, dass die sogenannte unsichtbare Gemeinde, also die geistliche Gemeinschaft der Christen, hier auf der Erde als eine Gemeinde vor Ort sichtbar werden muss. Die Glieder der unsichtbaren Gemeinde sollen erkennbar werden. Sie sollen sich ohne Angst der Welt zuwenden und das Wort Gottes an andere Menschen weitergeben. Was der Apostel Paulus in der zweiten Hälfte des Epheserbriefes schreibt, richtet sich eindeutig an Menschen, die Christen sind. Oder die in Christus sind, wie Paulus es wahrscheinlich sagen würde. Anders ausgedrückt: Wenn sie kein Christ sind, dann fordert sie Gott nicht auf, die Anweisungen dieses Briefes zu befolgen. Diese Klarstellung ist mir wichtig, denn man könnte womöglich den Eindruck bekommen, dass Paulus hier allerlei Regeln aufstellt, die es zu beachten gilt, wenn man Jesus als Erretter annehmen möchte. Dem ist aber nicht so. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. So haben Paulus und Silas einmal einem Gefängniswärter zugerufen. In diesem kurzen Satz ist alles zusammengefasst, was notwendig ist, um mit Gott ins Reine zu kommen. Was Paulus im zweiten Teil des Epheserbriefes schreibt, spielt sich dagegen auf einer ganz anderen Ebene ab. Es geht darum, wie sich Christen, die von ihrer Sünde befreit wurden, in der Welt bewähren können. Und Paulus gibt ihnen konkrete Vorschläge, was sie tun und was sie lieber lassen sollten. Mit der Frage der Erlösung hat all das aber rein gar nichts zu tun. Wir erreichen nun also den zweiten Hauptteil des Epheserbriefes, der mit Kapitel 4 beginnt. Gleich im ersten Vers geht es richtig zur Sache. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus und Umgebung: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Das Wörtchen nun ist ein verbindendes Wort, das gleichzeitig der Überleitung dient. Denn was jetzt folgt, geschieht im Blick auf alles, was Gott für die Christen getan hat und wie es Paulus in den ersten drei Kapiteln dieses Briefes dargelegt hat. Paulus bezeichnet sich hier ein weiteres Mal als ein Gefangener des Herrn. Sie erinnern sich, Paulus schreibt den Epheserbrief, während er im Gefängnis sitzt, möglicherweise in Rom. Er ist ein Gefangener aufgrund seiner Glaubensüberzeugung, aufgrund der Tatsache, dass er in Christus ist. Wenn man sich das einmal bildlich vorstellt, er ist in Christus, also gewissermaßen mit ihm im Himmel und zugleich in seiner Gefängniszelle. Ob man den Anfang von Vers 1 wirklich so übersetzen sollte, wie es die Lutherbibel tut, darüber kann man sich streiten. So ermahne ich euch nun. Das hört sich in unseren Ohren vielleicht ein bisschen streng und anmaßend an. Ebenso gut kann man aus dem griechischen Bibeltext so übersetzen: Ich bitte euch, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Das Wort für bitten oder ermahnen ist dasselbe wie im Römerbrief am Anfang von Kapitel 12. Da geht es nicht um ein Gebot, das wie im Alten Testament am Berg Sinai mit Feuer und Donner verkündet wird, sondern da versucht jemand mit freundlichen Worten und in aller Liebe die anderen für das eigene Anliegen zu gewinnen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. So beginnt der fragliche Vers im Römerbrief. Und dort macht schon die Verbindung mit der Barmherzigkeit Gottes klar, dass es sich nicht um einen harschen Befehl handeln kann. Nun aber zu der Frage, was die Ermahnung des Apostels beinhaltet. Er möchte, dass die Christen ihrer Berufung würdig leben. Es ist ein Aufruf, auf einer Ebene zu leben, die der Stellung in Christus entspricht. An dieser Stelle könnte ebenso gut Philipper 1, Vers 27 stehen. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. An anderer Stelle schreibt Paulus wiederum, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Als Beispiel für ein christliches Leben weist Paulus auf sein eigenes Leben hin. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Was Paulus schreibt, möchte ich ganz persönlich auf Sie und mich beziehen. Paulus bittet uns darum, des Evangeliums würdig zu leben. Liebe Hörer, andere Leute werden es Ihnen vielleicht nicht direkt sagen, aber Sie müssen davon ausgehen, dass Sie von Ihnen beobachtet werden. Die Menschen sind daran interessiert, ob Sie und ich, ob wir wirklich Kinder Gottes sind. Und sie haben nur eine Methode, um das festzustellen, nämlich indem sie unser Leben auf den Prüfstand stellen. Sie wollen wissen, ob der Glaube, von dem wir reden, deckungsgleich ist mit dem, was wir tun. Einen guten Tipp dazu habe ich im ersten Johannesbrief gefunden. Dort heißt es: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Im Licht zu wandeln, das heißt meines Erachtens im Licht des Wortes Gottes. Darf ich Sie fragen, wie viel Zeit verbringen Sie tatsächlich mit dem Wort Gottes? Ihre Kinder werden es wissen, wie viel Zeit Sie mit der Bibel verbringen. Auch Ihre Nachbarn werden es zumindest ahnen. Und höchstwahrscheinlich die Leute in Ihrer Gemeinde. Wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben wollen, dann müssen wir im Licht des Wortes Gottes leben. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich folgende Geschichte schon einmal erzählt. Sie handelt von einem Christen, der irgendwo draußen auf der Straße stand und Traktate verteilte. Ein Dienst, der übrigens viel Gebet und Einfühlungsvermögen erfordert. Das dürfte auch diesem Mann klar geworden sein, als er jemandem ein Traktat aushändigte, der weder lesen noch schreiben konnte. Der fragte ihn: Was ist das da, was Sie mir geben? Als er hörte, dass es sich um ein Traktat mit christlichem Inhalt handelte, gab er dem anderen zu verstehen: Wissen Sie, ich kann zwar nicht lesen, aber ich verfüge über eine gute Menschenkenntnis. Ich beobachte, wie Christen sich verhalten. Tja, das war vermutlich die beste Kurzpredigt, die dieser wackere Christ beim Verteilen von Traktaten jemals gehört hat. Paulus also richtet seine dringende Bitte an die Christen in Ephesus auf der Grundlage ihrer Berufung. Damit will er ihnen klarmachen, dass sie unter der Heilsordnung der Gnade Gottes leben. Unter dieser Voraussetzung müssen sie sich keine weiteren Gedanken darüber machen, ob sie zu den Erretteten gehören oder nicht, sondern da sie wissen, dass es so ist, können Sie ganz in Ruhe darüber nachdenken, wie Sie Ihr alltägliches Christsein gestalten wollen. Und so schreibt Paulus in den Versen 2 und 3, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Demut bedeutet eigentlich, ein Gemüt zu haben, das erniedrigt worden ist oder das sich selbst klein und niedrig macht. Demut ist das Gegenteil von Stolz. Wenn ich daran denke, wie stolz manche Verkündiger des Evangeliums auf ihre Redegewandtheit und auf ihre theologischen Kenntnisse sind, dann wird mir ganz mulmig zumute. Vor Jahren hörte ich die folgende Begebenheit über eine christliche Gemeinde im schottischen Edinburgh, die noch einen zweiten Prediger einstellen wollte. Die Wahl fiel auf einen jungen Mann, der sich im theologischen Seminar als ein brillanter Kopf erwiesen hatte. Allerdings hatte er nur wenig praktische Erfahrung. Und so packte ihn plötzlich das Lampenfieber, als er in der großen Kirche jener Gemeinde seine erste Predigt halten sollte. Er vergaß alles, was er wusste. Er hatte seine Predigt auswendig gelernt, aber konnte sich an nichts mehr erinnern. Und so stotterte er sich durch seine Predigt und verließ die Kanzel gedemütigt, weil er wusste, wie schlimm er versagt hatte. Doch da kam eine nette kleine schottische Lady auf ihn zu und sagte, »Junger Mann, ich habe Sie heute Morgen beobachtet, und ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie so zur Kanzel gegangen wären, wie Sie anschließend heruntergekommen sind, dann wären Sie so von der Kanzel heruntergekommen, wie Sie hinaufgegangen sind.« Will sagen, wenn er voller Demut auf die Kanzel gestiegen wäre, wäre ihm die erlittene Demütigung erspart geblieben. Demut, oder man könnte auch sagen Bescheidenheit, ist das Aushängeschild aller christlichen Tugenden. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, schreibt Paulus im Philipperbrief. Demut kennzeichnete auch unseren Herrn. Jesus sagte, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich finde, es gibt heute zu viele Christen, die auf irgendeine Weise stolz sind. Stolz auf ihren Besitz, stolz auf ihr Aussehen, stolz auf ihre Gemeinde und sogar stolz darauf, dass sie aus lauter Gnade gerettet wurden. Was für ein Widerspruch in sich selbst. Es wird erzählt, dass einmal eine Gruppe von Leuten nach Deutschland kam und Beethovens Haus besuchte. Als der Reiselehrer ihnen Beethovens Klavier gezeigt und seine Führung beendet hatte, fragte er, ob einer von ihnen zum Klavier kommen und daran einen Augenblick Platz nehmen und einige Takte spielen wolle. Plötzlich drängten sich alle ans Klavier, außer einem grauhaarigen Herrn mit langem fließendem Haar. Der Blick des Reiseleiters fiel auf diesen Mann und er fragte ihn, »Möchten Sie nicht am Klavier Platz nehmen und ein bisschen spielen?« Da antwortete der Mann, »Nein, ich bin es nicht wert.« Wissen Sie, wer dieser Mann war? Es handelte sich um den bekannten polnischen Komponisten und Pianisten Paderewski. Er war der einzige unter den Besuchern, der es wirklich verdient hätte, auf dem Klavier zu spielen. Aber seine Demut und die Hochachtung vor Beethoven hielten ihn davon ab. Wie oft erlebe ich dagegen, dass Christen herbeistürzen und Aufgaben übernehmen, für die sie nicht begabt sind. Wir sagen, es sei schwierig, Leute zu finden, die die Gemeindearbeit tun, aber es gibt leider auch das andere Extrem. Leute, die unbedingt Dinge tun wollen, zu denen ihnen die Begabung fehlt. Ich meine, als Christen sollten wir zu mehr Demut bereit sein. Paulus spricht in unserem Bibeltext aber nicht nur von Demut, sondern auch von Sanftmut. Sanftmut bedeutet Milde, aber es bedeutet nicht Schwäche. Sanft zu sein bedeutet auch nicht wankelmütig zu sein. In der Heiligen Schrift gibt es zwei Männer, die als besonders sanftmütig in Erscheinung treten. Einmal Mose im Alten Testament und im Neuen Testament Jesus. Wenn Sie nun Mose vom Berg Sinai herabkommen und die Tafeln mit den 10 Geboten zerschmettern sehen und dann auch noch hören, was er zu seinem Bruder Aaron und zu den Israeliten sagt, würden Sie das als Sanftmut bezeichnen? oder als der Herr Jesus in den Tempel ging, um die Händler und Geldwechsler zu vertreiben. Ist das in Ihren Augen Sanftmut? Ja, es ist Sanftmut. Das Problem ist nur, dass wir heute Sanftmut meistens mit Schwäche verwechseln. In der Bibel dagegen ist Sanftmut die Bereitschaft, Stellung zu beziehen und den Willen Gottes zu tun, ganz gleich, was es kostet. Sanftmut heißt, sich dem Willen Gottes, aber nicht dem Willen der Menschen zu beugen. Des Weiteren erwähnt Paulus die Geduld, der Berufung würdig leben in Geduld. Geduld bedeutet Langmut, sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, bei uns sollte nicht so leicht die Sicherung durchbrennen. Das ist Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe, bedeutet, das eigene Ich im Geist der Liebe zurückzuhalten. Dazu ein Zitat aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. Es ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wieder zurück zu unserem Bibeltext im Epheserbrief. Paulus schreibt, und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist. Erinnern wir uns daran, dass Jesus ausdrücklich dafür gebetet hat, dass wir eins seien. Wörtlich betete er, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ja, der Geist Gottes hat uns in einen Leib getauft, so formuliert es Paulus im ersten Korintherbrief. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib, nämlich der Gemeinde, getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Die Christen sollen also die Einheit wahren, die der Heilige Geist bewirkt hat. Selber herstellen können wir die Einheit nicht. Wir können uns nicht zu einer christlichen Bewegung zusammentun, um irgendeine Einheit zu erzwingen. Nur der Heilige Geist bewirkt die Einheit. Aber wir sollen sie wahren, also dazu beitragen, dass sie bestehen bleibt und noch fester wird. Alle wahrhaft Gläubigen in Jesus Christus gehören zu einem Leib, und wir sollen damit ernst machen, dass wir eins sind in Christus. Und nun führt Paulus in den Versen 4-6 insgesamt 7 Punkte an, die zur geistlichen Einheit unbedingt dazugehören. Nämlich ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Ich möchte kurz auf diese 7 Gemeinsamkeiten eingehen, die die christliche Gemeinde auszeichnen. Erstens, ein Leib. Das bezieht sich auf die Gemeinsamkeit aller Gläubigen vom ersten Pfingsttag vor knapp 2000 Jahren bis hin zur Entrückung der christlichen Gemeinde irgendwann in der Zukunft. Dieser eine Leib wird auch die unsichtbare Gemeinde oder Kirche genannt, wobei die Gemeinde natürlich auch als Versammlung der Christen vor Ort sichtbar sein sollte. Zweitens, ein Geist. Das bezieht sich auf den Heiligen Geist, der jeden Gläubigen in den Leib Christi hineintauft. Das Werk des Heiligen Geistes ist es, die Gläubigen in Christus zu vereinen. Das ist die Einheit, die die Christen wahren, also bewahren und noch weiter stärken sollen. Drittens, berufen zu einer Hoffnung eurer Berufung. Das weist auf das eine Ziel hin, das alle Christen vor sich haben. Sie werden aus dieser Welt in die Gegenwart Christi genommen werden. Das ist die eine Hoffnung. Viertens, ein Herr. Ohne Frage, das bezieht sich auf den Herrn Jesus Christus. Seine Herrschaft über die Seinen ist die Basis für die Einheit der Gemeinde. Fünftens, ein Glaube. Das bezieht sich auf die gesamte christliche Lehre, wie sie von den Aposteln vertreten wird. Wenn es nicht mehr den einen Glauben gibt, kommt es zu Spaltungen. Sechstens, eine Taufe. Damit ist meines Erachtens die Taufe mit dem Heiligen Geist gemeint. Die Taufe mit Wasser ist ein Symbol für diese Taufe mit dem Heiligen Geist, die dazu beiträgt, dass die Gläubigen wirklich eins werden. Und schließlich siebtens, ein Gott und Vater. Das weist darauf hin, dass Gott der Vater eines jeden Christen ist. Da es nur einen Vater gibt, ist er also nicht der Vater der Ungläubigen. Die Anerkennung als ein Kind Gottes kann nur durch Jesus Christus kommen. Die Einheit der Gläubigen wiederum erzeugt eine klare Trennungslinie zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Gott ist der Vater aller, die durch die Wiedergeburt sein sind. So viel zu den einzelnen Begriffen, die Paulus in den Versen 4 bis 6 genannt hat. Wie es scheint, spricht er zunächst jede Christin und jeden Christen ganz persönlich an. Sie sollen in Demut und Sanftmut leben. Dann weitet sich sein Blick auf die gesamte Gemeinde, die ein Leib ist und eines Geistes sein soll. Und schließlich bringt er diesen Abschnitt zu einem großen, gewaltigen Crescendo im Hinblick auf die Erhabenheit Gottes. Er schreibt in Vers 6, Gott sei über allen und durch alle und in allen. Das bedeutet, Gott ist transzendent, mit anderen Worten, in keiner Weise an seine Schöpfung gebunden. Er braucht keinen Sauerstoff, um zu atmen, und braucht auch keine Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche Naturgesetze. Doch weil das so ist, hat er auch die Freiheit und die Möglichkeit, nur eine Handbreit neben uns zu sein. Er schwebt nicht fern von uns irgendwo in einer anderen Dimension, sondern er ist da über allen und durch alle und in allen, wie Paulus es ausdrückt. Er ist in diesem Universum, in dem auch Sie und ich leben. Er bewegt es nach seinem Plan und Zweck. Das ist es, was dem Leben Bedeutung verleiht. Das ist es, was das Leben wertvoll macht. Der Apostel Paulus fordert die Christen in Ephesus und Umgebung dazu auf, aus Gottes gnädigem Handeln Konsequenzen zu ziehen für das persönliche Leben im Alltag. Fortsetzung folgt und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.